Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, jetzt wird's ungemütlich. Noch ungemütlicher, denn das Evangelium der Bergpredigt, das war ja schon unbequem genug. Die andere Backe inhalten, die zweite Meile mitgehen, den Feind lieben, das ist eine große Zumutung. Aber irgendwie haben wir uns doch, glaube ich, schon an dieses Gebot der Feindesliebe gewöhnt. Es gehört irgendwie so zu unserem Selbstverständlichen des Christlichen dazu. Die Worte, die uns heute als Predigttext zugemutet haben, sind dagegen für mich wie ein Messer. Ein Messer im eigenen Fleisch. Sie schneiden, sie tun weh, sie fordern unsere Gefühle bis aufs Äußerste heraus, denn es geht ans Eingemachte. Um unsere Liebsten geht's, deren Fleisch und Blut wir sind, unsere Familien, unsere Eltern. So heißt es nochmals im Matthäusevangelium, aber diesmal im 10. Kapitel. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Diese Worte der Kreuzesnachfolge am Schluss, sie sind uns altbekannt vertraut. So wie die Feindesliebe auch, gehören sie irgendwie ein Stück zu unserer christlichen DNA. So anspruchsvoll und sperrig sie auch sein müssen. Aber diese Worte, die Jesus vorher im Evangelium spricht, die ragen für mich heraus wie Speerspitzen. Und sie stacheln mich zum Widerspruch an. Jesus, der nicht Frieden auf die Erde bringt, sondern das Schwert. Wie geht das zusammen mit dem Jesus, der gerade noch in der Bergpredigt die Friedensstifter selig gepriesen hat? Kinder und Eltern sollen entzweit werden, brutal getrennt wie mit einem Messer, einem Schwert. Wie passt denn das zur nächsten und zur Feindesliebe, zu der er uns auffordert? Ja, sind denn unsere Eltern, unsere Kinder nicht unsere Nächsten? Du kennst doch die 10 Gebote, will ich fast Jesus zurufen. Wie kannst du da Vater und Mutter nicht ehren? Und hat nicht Jesus auch einmal gesagt, wer das Schwert nimmt, der soll durch das Schwert umkommen? Und hier wird geradezu das Schwert gelobt, idealisiert. Wie kann ich das verstehen? Eines wird mir in der Auseinandersetzung relativ rasch klar. Nirgendwo wird in den Evangelien berichtet, dass Jesus Gewalt gegen Menschen angewandt hat. Er wurde wütend, zornig, das ja. Er stieß auch die Tische der Händler im Tempel um, aber einer Person hat er niemals ein Haar gekrümmt. Er verzichtet auf Gewalt als Form der Auseinandersetzung ganz konsequent. Das Wort vom Schwert, das er uns sozusagen vor die Füße wirft, das kann ich nur im übertragenen, im symbolischen Sinne verstehen. Und trotzdem bleibt es gewichtig, stachelig, widerborstig, quer zum üblichen. Nein, Jesus ist kein süßer, sanfter Friedefürst. Er ist kernig, kantig. Er spürt den falschen Frieden auf und spießt ihn auf mit seinen Worten und Taten und lässt uns nicht in Ruhe, wo wir es uns manchmal gemütlich machen. Wieso wettert Jesus nur so sehr gegen die Familien? Wieso sollen ausgerechnet sie zerteilt werden? Ich möchte zwei Deutungen heute anbieten, die sich nicht ausschließen, sondern ergänzen. Eine theologische und eine systemische. Aber vorab, grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, wenn man sich so umschaut in den Familien, viele haben es mit ihren Eltern nicht ganz leicht. Ich kenne wenige Menschen, und da schließe ich mich auch mit ein, ich kenne wenige Menschen, die mit ihren Eltern so ganz ausgesöhnt und völlig im Reinen sind. Ich habe immer wieder gehört, nehme es wahr in der Seelsorge und auch sonst, es gibt immer mehr Menschen, erwachsene Menschen, die zu ihren Eltern den Kontakt abbrechen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und diese Zahlen wachsen, das ist erschreckend. Und auch bei den Menschen, die das nicht tun, kenne ich sehr viele, die bis ins hohe Alter mit den Verletzungen ihrer Kindheit zu tun haben, die sich abarbeiten an den Eltern, auch wenn diese vielleicht schon längst im Himmel sind. Unsere Bindung an die Eltern, vor allem an die Mutter, die ist so tief, wie keine zweite es jemals sein kann. Nie wieder kommen wir einem Menschen physisch, körperlich so nahe wie als Kind der Mutter im Mutterleib. Unseren Eltern ist eine Binsenweisheit, aber in der Tiefe stimmt es auch. Unseren Eltern verdanken wir unser Leben. Ohne sie wären wir nicht. Wir sind eine Mischung ihres Bauplanes, ihrer DNA. Wir tragen unsere Eltern in uns, von den Haarspitzen bis hinein in die Form des Nagels unseres kleinen Zehens. Nicht nur körperlich prägen uns unsere Eltern. Von klein auf, ja von Mutterleib auf, hat die Mutter uns Haltungen mitgegeben und später der Vater auch Werte, Reaktionsweisen, Vorlieben, aber auch Ängste, Abneigungen, Ansprüche. Einiges davon ist uns bewusst, das meiste, wage ich zu behaupten, ist uns eher unbewusst, positiv wie negativ. Und ich glaube, viele Konflikte zwischen uns Menschen haben damit zu tun, dass diese unbewussten Vorstellungen, die wir da so in uns tragen, alle miteinander aufeinander prallen. Ein Klassiker eines frisch verheirateten Paares, durchaus mit autobiografischen Zügen. Das frische Paar feiert das erste Mal zusammen Weihnachten. Wie soll's denn sein? Soll der Christbaum so geschmückt werden wie bei ihr immer daheim? Soll das Festessen so aussehen, wie seine Mutter es immer gekocht hat? Hohe Erwartungen prallen aufeinander bei diesem Fest der Liebe. Und es kommt zum Konflikt. Kennen Sie vermutlich auch in der Kommunität, nicht nur zur Weihnachtszeit. Jesus fragt nach dem, was uns in der Tiefe bindet und prägt. Und das zu erkunden, ist, glaube ich, eine Aufgabe bis ins hohe Alter hinein. Und so verstehe ich sein Wort vom Schwert, das die Familien trennt, theologisch. Denn manchmal trennen Familiengeschichten und Prägungen von dem, was dem Leben wirklich dient. Manchmal trennen Familiengeschichten und Prägungen von dem, was Jesus uns von einem Leben aus Gott zeigt. Wir können nicht zwei Herren dienen, sagt er einmal. Wir können nicht zwei konträren Wertesystemen gleichzeitig angehören. Da muss entschieden, getrennt, entgeschieden werden. Das Wertesystem, das mir von Jesus entgegenkommt, das sprengt das, was in den Familien oft üblich ist. Wir haben es heute schon mehrfach gehört, Gott lässt die Sonne aufgehen über Gute und Böse. Schwarz-Weiß-Denken, drinnen, draußen, dazugehören, nicht dazugehören, das spielt für Jesus offenbar gar keine Rolle. Der Fremde, der Samariter, die Aussätzige, der Feind, all die gehören für Jesus genauso mit ins Reich Gottes wie Mutter, Schwester oder Freund. Clan-Denken scheint Jesus fremd zu sein. Und die Familien, sie ticken bis heute meist anders. Familien denken ja oft in Clans. Sie definieren, wer dazugehört und wer nicht. Fast in jeder Familie, die ich kenne, gibt es so eine Art schwarzes Schaf am Rande oder schon ganz draußen. Menschen, die irgendwie nicht so recht dazugehören sollen oder totgeschwiegen werden in ihrer Mitgliedschaft. Und in jeder Familie gibt es so eine Art ungeschriebene Gesetze, die muss man gar nicht sagen, die sind so selbstverständlich. Bei uns macht man das so. Wer zu uns gehört, der ist folgendermaßen. Wer sich nicht dran hält, ist eben draußen. Für mich stellt Jesus dieses Clan-Denken in Frage. Er sprengt die Grenzen des üblichen, bürgerlichen und auch des Vernünftigen. Er sprengt dieses Freund-Feind-Denken, ermutigt die Jünger bei der Aussendung, erstmal jedes Haus zu segnen. Und ermutigt uns in unserem Predigttext, Feinde als Hausgenossen aufzunehmen. Das ängstigt, verunsichert, polarisiert. Das ruft die Familienvernunft auf den Plan. Und die sieht ihr Clan-Denken in Frage gestellt. Zu Recht. Ausgrenzung, Intoleranz ist Jesu Sache nicht. Da zieht er eine ganz klare Grenze. Er ist sozusagen intolerant gegenüber den Intoleranten. Wer nicht akzeptiert, dass Gottes Sonne über Gute und Böse strahlt, der taugt wohl nicht zum Reich Gottes. Nein, er ist nicht gekommen, um eine süße Harmoniesoße über all unsere Beziehungen auszugießen. Er ist gekommen, um zu klären und mit den lebenshinderlichen Vorstellungen aufzuräumen. Er ist gekommen, zur Entscheidung zu rufen für ein Leben, das Grenzen sprengt. Und in diesem Sinn ist Jesus radikal. Radikal in seiner Liebe, radikal in seiner Freiheit. Ob ihm wohl vorschwebte, dass alle, die ihm nachfolgen, mit allen familiären Bindungen dauerhaft brechen sollten und ehelos durch die Welt ziehen? Ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass er zum Beispiel die klösterliche Lebensform oder die Ehelosigkeit als die einzig wahre ansah. Denn wenn allen Menschen ihm gefolgt wären, gäbe es uns heute nicht mehr. Ich glaube, Jesus will uns auf etwas anderes aufmerksam machen. Auf das, wie gesagt, was uns bindet, was uns davon abhält, frei zu sein. Das Problem ist nicht, dass wir Eltern haben, das wäre ja noch schöner. Die Frage ist, wie sehr wir auch heute noch an sie gebunden sind. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, heißt es, der ist meiner nicht wert. Es geht darum zu schauen, woran mein Herz hängt und was mein Handeln in der Tiefe steuert. Ob wir dem elterlichen Erziehungsprogramm, dem elterlichen Anspruchsprogramm, den elterlichen Dramen und Dynamiken, die wir so mitbekommen haben, versteckt folgen oder ob wir auf diese strahlende Liebe schauen, an dem weiten Himmel der Freiheit, die uns Jesus zeigt. Ich finde das interessant. Hier im Matthäusevangelium ist dieses berühmte Wort von der Kreuzesnachfolge ausgerechnet gekoppelt in Verbindung mit diesem Schwertwort an die Familie. Ist das nicht bemerkenswert? In anderen Evangelien ist es anders. Als wenn die Familie der größte Hemmschuh wäre für die Nachfolge, die größte Herausforderung in unseren Wertesystemen, das, was uns vielleicht am meisten bindet. Wie können wir frei werden von dem, was uns an die Eltern bindet? Und hier möchte ich eine systemische Deutung anbieten. Es ist eine Binsenweisheit, dass alle Jugendliche und Erwachsene in der Pubertät Phasen durchlaufen, in denen sie sich von den Eltern abgrenzen und auch auflehnen. Das ist ein wichtiger Schritt. Irgendwann sollte es allerdings auch ein Stück weitergehen. Denn was ist die sicherste Möglichkeit, um genauso zu werden wie das, was ich ablehne? Genauso zu werden wie die Person, die ich ablehne, ist es vermutlich, diese Verbindung zu kappen und zu sagen, ich mach's ganz anders wie ihr. Ich bin nicht so wie ihr. Ich mach alles viel besser. Ich habe eine Reihe von Menschen immer wieder in der Seelsorge getroffen, die mir gesagt haben, jetzt bin ich 50 Jahre alt oder älter und ich wollte es so anders machen wie meine Mutter. Äußerlich sieht mein Leben anders aus, aber innerlich merke ich, ich bin eigentlich so sehr wie sie. Ich tue es ganz genauso. Ich höre mir zu beim Reden und denke mir, Mutter könnte es genauso gesagt haben. Ich bin so geworden wie die, die ich abgelehnt habe. Ablehnung, Widerstand, sie machen nicht frei. Im Gegenteil, sie binden mich noch mehr. Systemisch gesehen gehören wir immer zu unseren Eltern dazu, auch wenn wir in ein neues System eintreten, eine Familie gründen, in ein Kloster gehen. Systemisch gesehen ist die Mutter immer mit ihrem Kind verbunden und umgekehrt. Die Mutter möchte, dass es dem Kind von Herzen gut geht und die Kinder möchten das bei den Eltern auch. Abstand, Loslösung, Freiheit von den Eltern gibt es nur auf eine gegensätzliche, paradoxe, widersprüchliche Weise. Ich kann mich nur von meinen Eltern lösen, wenn ich zutiefst anerkenne, dass ich mit ihnen verbunden bin. In meiner systemischen Ausbildung habe ich es immer wieder erlebt, da standen zwei Personen gegenüber, Mutter und Tochter etwa. Und die Tochter möchte sich so gerne ein bisschen mehr von ihrer Mutter lösen, aber es geht nicht. Irgendetwas hält sie, steht zwischen ihnen. Vielleicht der Vorwurf der Tochter, du hast mich nie genug geliebt. Oft ist es ein lösender Satz, der etwas in Bewegung bringt, wenn die Tochter sagen kann, ich bin wie du. Und dann kann auf einmal die Liebe der Mutter fließen und auch die Liebe der Tochter zur Mutter und die Tochter kann sich lösen. Die respektvolle Anerkennung der tiefen Verbundenheit zu den Eltern ist das, was löst. Frei werde ich, wenn ich anerkenne, dass ich gebunden bin. Ein Paradox. Der Verstand kann das kaum verstehen, aber das Herz versteht. Es ist ein Paradox der Liebe, gerade so eins, wie Jesus es immer wieder verwendet, auch heute wieder. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sagt Jesus, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, den Vater von dem Vater und die Mutter von der Tochter. Ungemütliche, radikale Worte. Wie gesagt, das Schwert kann ich nur symbolisch begreifen. Es geht theologisch um die Trennung von Bindungen, sodass wir nicht zwei Herren dienen. Manchmal, da gibt es Zusammenhänge in Familien, da ist es ganz wichtig, sich abzugrenzen, sich äußerlich zu lösen. Aber systemisch müssen wir wissen, Widerstand, Ablösung, Ablehnung binden mich in der Tiefe. Widerstand und Ablehnung binden mich. Frei werde ich erst, wenn ich mir eingestehen kann, wie sehr ich gebunden bin. Und dieser Schritt erfordert Mut, viel Mut, Demut. Etwas, das Jesus uns immer wieder zumutet. Nicht um uns klein zu machen, sondern damit wir frei werden und lieben können, so wie er es tat. Amen.